ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Der 8. Mai 1945 war der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht ging der Zweite Weltkrieg zumindest in Europa zu Ende. Genau 80 Jahre ist das jetzt her. Und wenn wir uns aus diesem Anlass an den Krieg und die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands erinnern, dann spielen Fotos eine wichtige Rolle, als Dokumente von Mord, Verwüstung und Elend. Viele Fotografien aus dieser Zeit haben deutsche Soldaten gemacht, haben sie zum Teil stolz herumgezeigt oder ganze Fotoalben für die Familie daraus zusammengestellt. Welche Geschichten vom Krieg diese privaten Alben erzählen und wie diese Erzählungen auch die kollektive Erinnerung mitgeprägt haben, das erforscht der Historiker Jürgen Matthäus.
Nach meiner Auffassung geht es um deutsche Opferschaft. Es geht darum zu zeigen, wie der Kriegsteilnehmer, in der Regel Männer, aber eben auch Frauen, gelitten haben, wie die Belastung war im Krieg. Und dann auch der Hinweis auf das Leid anderer. Aber im Kontext der dominant deutschen Leidensgeschichte wird dieses Leid der anderen überlagert und an den Rand gedrängt.
Gerahmte Gewalt, so heißt das gerade erschienene Buch von Jürgen Matthäus, über Fotoalben von Deutschen im sogenannten Osteinsatz und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen gleich darüber.
Der Führer ruft, wir folgen dir. So hieß es damals. Wir als ahnungslose Jugend glaubten an Ideale und waren begeistert.
So schildert der Soldat Paul Stübben in seinem Album die Gefühle zu Beginn des Krieges.
Großdeutschland mit der stärksten Wehrmacht der Welt marschiert im Juni 1940 in Paris und Versailles ein. Endgültig wurde nun die Schmach beseitigt.
Doch auch die Morde an Juden, vor allem in Osteuropa, bleiben nicht unerwähnt. Etwa wenn Paul Stübben zum Bild eines Flusses notiert:
Hier wurden von der Feldgendarmerie viele Rabbiner hineingetrieben.
Immer mehr schließlich rückt das eigene Leiden und Sterben der deutschen Soldaten in den Mittelpunkt der Albumerzählung mit zahlreichen Fotos von Gräbern.
Jeden Soldaten, der Kameraden begrub oder an Gräbern stand, befiel ein bitteres Gefühl. Wann verscharrt man mich so? Heute noch oder morgen?
Dieses Kriegsalbum des Soldaten Paul Stübben stellt der Historiker Jürgen Matthäus zu Beginn seines Buchs Gerahmte Gewalt ausführlich vor. Es ist eins von über 400 Fotoalben, die der Historiker untersucht hat. Jürgen Matthäus hat seit 1994 am United States Holocaust Memorial Museum in Washington gearbeitet und dort 20 Jahre lang die Forschungsabteilung geleitet. Jetzt war er mit seinem Buch auf Lesereise in Deutschland und wir hatten Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch darüber. Meine erste Frage an Jürgen Matthäus, bevor wir konkret zu den Fotoalben kommen: Welche Rolle spielen Fotografien überhaupt für unsere Erinnerung an Krieg und Holocaust?
Es gibt im Deutschen ja den schönen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Nun ist es allerdings nicht so, dass diese 1000 Worte sich automatisch aus dem Bild ergeben. Das ist sehr dem Betrachter überlassen. Folglich braucht man Kontext, um erkennen zu können, was das Bild wirklich aussagt. Wenn dieser Kontext nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig und es bleibt dann oft bei der subjektiven Einschätzung dessen, was in dem Bild vorhanden ist, was das Bild aussagt oder nicht aussagt.
Es gibt ganz unterschiedliche Fotografien, welche die von den Nationalsozialisten zu propagandistischen Zwecken quasi professionell aufgenommen wurden. Es gibt aber auch sehr viel Amateurfotografie. Das war ja damals noch technisch relativ neu, dass man eine Kamera mitnehmen konnte. Und das haben eben auch viele Soldaten im Zweiten Weltkrieg gemacht. Sie waren mit ihren eigenen Kameras unterwegs. Was haben die damals fotografiert und an Bildern sich gegenseitig gezeigt oder auch in die Heimat geschickt?
Die haben so ziemlich alles fotografiert, was ihnen interessant erschien und dann die Möglichkeit bot, das für ihre eigene Erinnerungsarbeit aufzubewahren, aber auch zu teilen mit ihren Familien im Sinne einer Geschichtserzählung. Das ist da dann, wo die Fotoalben hineinkommen. Die Bilder an sich sind sehr weit im Spektrum, im Themenspektrum. Das reicht von normalen Szenen, wie man sie aus Fotoalben kennt, Familienalben kennt, Feiern, Ausflüge, schöne Dinge, die Menschen erleben, die auf ein gutes Leben hinweisen. positiv besetzte Bilder, aber daneben eben auch im Zweiten Weltkrieg dann Szenen des Kriegs, die mehr oder weniger grausame Details zeigen. Und da hängt es sehr an der Einstellung des Fotografen, welche Art von Fotos fotografiert wurden. Technische Möglichkeiten spielen natürlich auch eine Rolle. Wer die Möglichkeit hatte, selber zu fotografieren, hat das getan. Andere Soldaten waren sehr angewiesen auf das, was ihre Kameraden produziert hatten. Vor allen Dingen, wenn sie selber keine Kamera besaßen. Und so wurde ausgetauscht im Kreis der Soldaten, aber auch im Kreis derer, die im Besatzungsgebiet eingesetzt waren. Das waren zum Teil auch Frauen, Männer in anderen Funktionen, also nicht allein Soldaten.
Und es wurden auch Fotos gemacht von NS-Verbrechen, vom Holocaust. Es gibt Bilder von Massenerschießungen, die tatsächlich auch von Soldaten in die Heimat geschickt wurden. Kann man sagen, mit welcher Absicht das geschah? Wollte man da dokumentieren oder haben sich vielleicht auch Beteiligte an diesen Verbrechen damit gebrüstet, dass sie diese Fotos quasi wie Trophäen vorzeigen konnten?
Auch hier ist das Spektrum weit. Es gab sicherlich einige, die das aufgenommen haben, um zu dokumentieren, was es an deutschen Verbrechen, an Nazi-Verbrechen gab. Ich würde denken, das ist die wirklich verschwindende Minderheit. Die Mehrheit der Soldaten, die solche Aufnahmen gemacht haben oder mit sich führten, haben dies in der Tat mit Trophäenerwägung gemacht. Das waren spektakuläre Bilder, die führte man oft am Körper, in der Uniformtasche. Da wurden sie oft gefunden bei der Gefangennahme oder wenn die Soldaten gefallen waren. Das waren Fotos, die in der Regel nicht in Fotoalben aufgenommen wurden, weil da war es gedacht für das Vorzeigen im Familienkreis. Das schien ungeeignet, jedenfalls den meisten Albumautoren.
Das, was Sie jetzt untersucht haben, das sind Bilder aus Fotoalben oder eben nicht nur die Bilder, sondern die kompletten Alben, die Soldaten nach dem Krieg angelegt haben, um diese Zeit darzustellen und zu verarbeiten. Da werden Bilder komponiert, da werden Texte und Zeichnungen hinzugefügt. Also ein Versuch, diese Kriegserinnerung darzustellen. Was sind das für Bildwelten, die da geschaffen wurden und für wen sind diese Alben gemacht worden?
Also zunächst mal entstehen diese Alben schon im Krieg, also nicht allein nach dem Krieg. Mhm. Es gibt für alle, die eine Kriegserfahrung gemacht haben, in Zeiten der Muße, das war dann oft nach Feldzugsende, Polenfeldzug, der Krieg gegen Frankreich, das waren Zeiten, in denen man sich hinsetzen konnte und entsprechendes Material kompilieren, zusammenfügen, überlegen, wie man es anordnet und dann auch beschriftet. In der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, bekommen diese Geschichten, die sich hier konstituieren, dann oft eine andere Bedeutung. Die ursprüngliche Bedeutung, die während des Krieges schon zugeschrieben wurde, die wird überlagert, überschrieben, verändert, manchmal ausgelöscht, sodass man nicht erkennen kann, was da vorher gewesen ist. Man sieht diese Veränderung zum Teil daran, dass da Bildlücken zu finden sind auf den Albumseiten. Bilder sind herausgerissen, Bildunterschriften sind ausradiert, aber man sieht noch Textreste. Und das macht es natürlich besonders spannend. Es geht in jedem Falle um eine Geschichtserzählung, die der Albumautor konstruiert hat, um seine Version des Kriegserlebnisses zu vermitteln.
Sie haben ein Album eines Soldaten sehr ausführlich dokumentiert. Paul Stübben heißt der, der sozusagen auch mit viel Liebe zum Detail diese Texte drumherum gestaltet hat. Sind die sehr individuell, diese Geschichten, die da in Albumform erzählt werden? Oder gibt es da auch ein bestimmtes Muster von dem, was man gerne vermitteln wollte, der Nachwelt oder der eigenen Familie, was diese Zeit der Kriegserfahrungen angeht?
Es gibt durchaus Muster und die äußern sich etwa in der Gestalt, dass man bestimmte Kapitel dort findet. Das ist die Vorphase, etwa die Ausbildung, die Abreise, oft in Familienpräsenz am Bahnhof. Man verabschiedet sich, auch die Ausbildungszeit. Und dann geht es in den Einsatzraum. Das ist in der Regel der größte Teil der Alben. Und dann kommt ein Schlusskapitel, das sich in vielen Fällen sehr unterscheidet. Da gibt es eine ganz große Bandbreite. Manche Alben brechen einfach ab, werden nicht fortgesetzt. Andere zeigen dann noch Szenen aus der Kriegsgefangenschaft oder aus dem Leben zurück in der Heimat. Also auch da ein breites Spektrum, je nach individuellem Geschmack des Autoren.
Und es gibt ganz offensichtlich Themen, die entweder nachträglich quasi zensiert wurden, wenn Sie sagen, da ist nochmal was ausradiert oder rausgenommen worden, oder die tatsächlich eher unter den Tisch fallen. Welches Bild vom Krieg vermitteln diese Alben möglicherweise auch über den Kreis der Familie hinaus? Wie haben Sie unser Bild vom Zweiten Weltkrieg aus deutscher Sicht, aus Sicht der Nachkommen auch mitgeprägt?
Ja, das ist genau meine Kernfrage und ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Antwort ausfällt, denn die Forschung steht hier noch sehr am Anfang. Nach meiner Forschung, und ich habe mich mit etwa 400 Fotoalben befasst aus etwa einem Dutzend Archiven, nach meiner Auffassung geht es um deutsche Opferschaft. Es geht darum zu zeigen, wie der Kriegsteilnehmer, in der Regel Männer, aber eben auch Frauen, gelitten haben, wie die Belastung war im Krieg. Und dann auch der Hinweis auf das Leid anderer. Aber im Kontext der dominant deutschen Leidensgeschichte wird dieses Leid der anderen überlagert und an den Rand gedrängt. Das heißt, das Narrativ mag solche Szenen enthalten, Einzelbilder, die zum Beispiel erhängte Zivilisten zeigen. Aber das steht derart am Rande, dass es Teil einer fast universellen Leidensgeschichte wird, die dominiert wird durch das Leiden der Deutschen. Und das ist natürlich auch das Narrativ, das wir nach 45 vorfinden. Mein Eindruck ist, dass dies sich wesentlich früher konstituiert, als man früher angenommen hat. Die zweite Hälfte des Jahres 1941 mit dem Krieg gegen die Sowjetunion scheint mir hier die maßgebliche Zäsur. Da kippt das um, und zwar im privaten Raum. Das findet man dort in diesen Alben sehr stark reflektiert.
Wenn man es überspitzt formulieren wollte, die Generation der Täter und Mitläufer inszeniert sich selbst im Wesentlichen als Opfer in diesen Alben?
Genau.
Das heißt, das ist eine Erzählweise, eine Sichtweise, die schon, sagen Sie, begonnen hat in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und nicht erst nachträglich, als man dann anfing, irgendwie sich die Vergangenheit schön zu reden oder sich aus der eigenen Verstrickung und Schuld rauszureden.
Der Krieg gegen die Sowjetunion verlief nicht, wie er geplant war. Da gab es die Feldzüge gegen Polen, der Krieg gegen Polen, der Krieg gegen Frankreich, die endeten, wie wir wissen, erfolgreich mit deutschen Siegen. Von daher war es eine triumphalistische Grundstimmung, die Alben, die sich damit befassen, ausdrücken. Das klappt nicht mit dem Krieg gegen die Sowjetunion. Ab der zweiten Jahreshälfte 1941 dominieren Szenen von Festsitzen an der Front, massiven Widerständen, das ist oft klimatisch, das ist dann in der zweiten Jahreshälfte die Kälte. Der Gegner wird kaum sichtbar, aber die Widerstände scheinen zu wachsen und dann vor allen Dingen dominant die Bilder deutscher Gefallener. Und zwar nicht Gefallener im Sinne von toter Körper, sondern Gräber und Beisetzung. Das häuft sich derart und nimmt derart prominente Stellen in den Alben ein, dass es klar den Eindruck vermittelt, hier ist etwas anders als in der ersten Kriegshälfte. Ab 1941 kippt das. Und das führt im Privaten zu dieser Leidensgeschichte, die dominant wird. Das NS-Regime bietet dafür auch Ansätze zur Erklärung. Das NS-Regime sieht sich ohnehin immer als Opfer. Das wird quasi vom Regime vorgegeben. Aber diese private Ebene mit dem eigenen individuellen Leiden, auch Trauma, ist hier klar in diesen Alben reflektiert.
Sie sagen, Sie haben über 400 Alben untersucht, die aus Archiven stammen. Das heißt, Sie sind aus dem Privatbesitz schon in Archive gewandert. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Buch auf Lesereise sind, erfahren Sie dort aus dem Publikum, dass eventuell es noch viel mehr von solchen Alben gibt, die irgendwo in privaten Sammlungen noch zu finden sind? Wie verbreitet waren solche Alben?
Ganz schwer zu sagen. Ich vermute, es sind noch Tausende, vielleicht Zehntausende von Alben, die da im Privaten schlummern, auf Dachböden, in Schubläden. Und in der Tat, Sie haben recht, auf der Lesereise jetzt im Zusammenhang mit meinem Buch habe ich immer wieder Leute, die auf mich zukommen und sagen, ja, ich habe auch sowas, ich weiß nicht recht, wie damit umgehen. Mittlerweile ist nicht nur die Frage, gebe ich ab in ein Archiv, sondern auch, kann ich das vielleicht im Internet kommerziell nutzen. Und das führt dann leider oft dazu, dass gerade Fotoalben zerlegt werden, dass sie als Ganzes nicht mehr existieren. Und dann ist man als Historiker sehr frustriert, wenn man eben sieht, da sind nur Einzelblätter, mit denen man es zu tun hat und sich der Gesamtkontext dieser erzählten Geschichte nicht mehr rekonstruieren lässt.
Und auf den kommt es Ihnen ja an, denn Ihr Buch heißt Gerahmte Gewalt, also Darstellungen von Krieg und Gewalt, aber in einem Rahmen. Was meinen Sie mit gerahmte Gewalt?
Ja, der Rahmen ist die private, die sehr individuelle Erfahrung des Krieges und auch die dahinterstehende Wahrnehmung der eigenen Rolle in diesem Krieg. Und es geht dominant um eigene Opferschaft. Diese eigene Opferschaft trägt dazu bei, dass das Leid anderer kaum zu sehen ist und wenn es reflektiert wird in den Alben, im Grunde am Rande steht, sodass man zwar sagen kann, ja, wir haben hier Szenen, die zeigen deutsche Verbrechen, aber dann könnte man sagen, ja, das ist eben nicht mein Thema im Kern. Es geht um das, was wir erlitten haben. Oft auch, wenn es etwa um Massenerschießungen geht, die sehr selten in Alben zu finden sind, wird dann klar von den Autoren fixiert, dass es sich um Erschießungen durch die SS handelt. Und man war eben nicht in der SS, sondern in der Regel in der Wehrmacht oder in anderen Einheiten und Institutionen, die sich dann bewusst distanziert von den Verbrechen der SS, natürlich umso mehr nach 1945.
Dass die Wehrmacht aber auch an den NS-Verbrechen beteiligt war, das hat vor 30 Jahren eine Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung gezeigt. Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht hieß sie. Die war ab 1995 in verschiedenen Versionen für einige Jahre in der Bundesrepublik an verschiedenen Orten zu sehen. Und die hat heftige Diskussionen ausgelöst, weil eben auch von Wehrmachtssoldaten begangene NS-Verbrechen dort in unzähligen Fotos dokumentiert waren. Wir hören mal ein paar Stimmen von Besucherinnen und Besuchern, damals Mitte der 90er Jahre in der Wehrmachtsausstellung.
Meine Oma ist eher so, die redet nicht viel darüber. Wenn irgendwie das Thema darauf kommt, lenkt sie gleich ab. Aber mein Opa erzählt doch viel und bereitwillig auch. Also er war eben in Gefangenschaft in England und davon erzählt er eben. Also das weiß ich nicht, ob er selber irgendwie geschossen hat oder.
Ich bin selbst Wehrmachtsangehöriger und ich habe niemand etwas getan, sondern nur meine Pflicht.
Dass es erschütternd ist, wenn man, was man da so sieht, was da abgelaufen ist. Man weiß es zwar oder man will es nicht wissen. Ich denke, ich habe mit meinem Großvater auch darüber gesprochen und der hat halt gesagt, ja, man musste halt einfach mit. Also, und er hat gesagt, wenn man Auge in Auge mit jemandem steht, der andere schießt oder du schießt, dann schießt du. Und das ist schon ziemlich schlimm, glaube ich.
Ja, die ist mir sehr wichtig, weil ich meine eigene Vergangenheit auch noch als Last mit mir rumtrage. Ich war ja immerhin Hitlerjunge und war auch Wehrmachtsangehöriger. Ich sage immer, ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich nie eine Schweinerei erlebt habe. Das hätte ja auch sein können. Ich habe nie etwas erlebt, was mich hätte aufbringen können und verzweifelt stimmen können. Selbst die brennende Synagoge in Frankfurt, das ist vielleicht das Beispiel, was ich immer anführe, da habe ich als 14-Jähriger davor gestanden, gegafft, aber ich habe nichts begriffen, nicht? Geschweige denn Konsequenzen gezogen.
Mein Vater und ich kamen das erste Mal über diese Ausstellung ins Gespräch darüber, was die Großeltern denn getan oder nicht getan haben. Man kann die Verbrechen nicht leugnen, das soll sich jeder angucken, was passiert ist. Es ist ein Teil unserer deutschen Geschichte und damit müssen wir uns nur mal auseinandersetzen und wir können das nicht totschweigen und nicht irgendwelche Mythen heraufbeschwören.
Es wird natürlich vor allem protestiert gegen die Störung der Ruhe, würde ich mal sagen, nicht? Das ist eigentlich das Hauptmotiv. Muss man denn immer noch die alten Sachen aufwühlen? Das sagen Leute, die die Ausstellung gar nicht gesehen haben.
Stimmen von Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht vor 30 Jahren. Damals machte diese Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung die Runde in Deutschland und wurde heftig diskutiert. Ich spreche mit dem Historiker Jürgen Matthäus. Frage an ihn. Was war damals aus Ihrer Sicht die Sprengkraft dieser Ausstellung? Ging es darum, dass der Mythos der sauberen Wehrmacht in Frage gestellt wurde? Oder war es auch eben diese Fülle von privaten Fotos, die ja zeigten, dass man eben nicht nichts wissen konnte, sondern im Gegenteil hingeschaut und fotografiert hat?
Der Mythos der sauberen Wehrmacht war bereits zerstört, aber durch die Fachwissenschaft. Das wurde in der Öffentlichkeit und auch in den Medien bis dahin nicht recht wahrgenommen. Was die Hamburger Ausstellung, die Wehrmachtsausstellung geleistet hat, ist im Grunde genau dieser Wiedererkennungswert. Das sind Bilder, die sehen so aus, als könnten sie von Opa oder von Vati sein, der da was mitgebracht hat aus dem Zweiten Weltkrieg, aber eben Szenen zeigen, wie sie in dieser Dichte bisher öffentlich noch nicht gezeigt wurden. Das war die Skandalwirkung. Und dann in der überarbeiteten Version der Wehrmachtsausstellung, nachdem es einige Probleme gegeben hat mit Bildunterschriften in Bezug auf ganz wenige Fotos, stehen eindeutig die Dokumente im Vordergrund. Und das hat auch, denke ich, die Wirkung dieser überarbeiteten Wehrmachtsausstellung etwas vermindert. Aber dennoch, die Skandalwirkung machte sich eindeutig an den privaten Fotos fest, an dem Wiedererkennungswert, den viele Besucher der Ausstellung damit verbanden.
Das ist in der Öffentlichkeit entsprechend diskutiert worden, mit heftigen Protesten gegen die Ausstellung, aber auch mit vielen Debatten, die dann in den Familien ausgelöst wurden. Sie sprechen aber auch, was die Geschichtswissenschaft angeht, von einem Visual Turn, der durch oder infolge dieser Ausstellung in Gang gesetzt worden ist, also eine Hinwendung zum Visuellen, zum Arbeiten mit Fotodokumenten. Was meinen Sie damit?
Das ist in erster Linie in der Fachwissenschaft zu beobachten. Man hat seit dieser Zeit ein höheres Bewusstsein gegenüber der Spezifizität dieser Quellenart, der visuellen Quellen. Das mögen Fotos sein, das mögen Filme sein. Das hatte man vorher in dieser Form nicht. Es hat sich allerdings nicht auf die mediale und öffentliche Wahrnehmung dieser Quellen übertragen. Das hat wesentlich länger gedauert und wir haben da immer noch Widerstände. Eines der Beispiele, die sich immer wieder bei mir gezeigt haben, als ich an dem Buch gearbeitet habe, war die Tendenz, gerade in den Medien, Albumfotos aus ihrem Kontext zu lösen und einfach nur illustrativ in einen Zusammenhang zu stellen, in den sie nie waren und in den sie vielleicht auch nicht gehören. Diese Art von Dekontextualisierung gibt dem Bild natürlich eine ganz andere Bedeutung als die Bedeutung, die es im Albumkontext hat. Also da ist noch sehr viel zu tun, was die Verwendung von visuellen Quellen gerade in den Medien angeht.
Also auch wirklich genau hinzuschauen, wo kommen die Bilder her, welche Perspektive ist dort zu sehen und was wird dort wirklich gezeigt und nicht nur sozusagen die Bilder als Illustrationen zu verwenden. Sie haben selbst am United States Holocaust Memorial Museum jahrzehntelang geforscht, sind seit Mitte der 90er Jahre dort tätig gewesen, haben 20 Jahre lang die Forschungsabteilung geleitet. Dieser Blick von außen, aus den USA, also aus Washington, einer Forschungseinrichtung und einem Museum dort, auf die deutsche Geschichte, hat das Ihre wissenschaftliche Arbeit geprägt? War das dort möglicherweise anders, als wenn Sie in Deutschland geforscht hätten?
Sicherlich. Die Bedingungen am Holocaust-Museum in Washington waren einzigartig, sind weiterhin einzigartig. Dort ist das größte Archiv zu Holocaust-bezogenen Quellen, auch eine der größten Bibliotheken. Zusammen mit Yad Vashem sind das die beiden Institutionen, die für die Wissenschaft unverzichtbar sind. Ein Analog in Deutschland gibt es nicht. Darauf muss man immer wieder hinweisen, weil es wird ja auch immer oft behauptet, dass man hier alles abgeforscht hat, alles ist bekannt und wir haben so viele Gedenkstätten. Das ist alles richtig. Abgeforscht ist aber längst nicht alles. Da gibt es sehr viele Fragen, die noch der weiteren Aufarbeitung harren. Die Stärke, die Wirkmacht dieser Alben ist eine davon.
Dieses Museum, United States Holocaust Museum in Washington, ist eine staatliche Museums- und Forschungseinrichtung. Viele andere Museen in den USA stehen derzeit unter der Trump-Regierung massiv unter Druck, denn es werden Diversitätsprogramme, es wird kritische Forschung in Frage gestellt und es gibt ja auch den Versuch der US-Regierung, zumindest die eigene, die US-amerikanische Geschichte zum Teil neu zu schreiben. Ihre Kolleginnen und Kollegen am Holocaust-Museum, machen die ähnliche Erfahrungen? Sehen Sie für das Holocaust-Museum in Washington auch eine solche Bedrohung der Forschungsfreiheit?
Die Forschung am Holocaust-Museum findet natürlich nicht im Vakuum statt. Sie ist vernetzt mit der Infrastruktur der Wissenschaft in den USA. Und in der Tat, wie Sie sagen, gibt es dort sehr signifikante Veränderungen. Bislang hat das die Forschung zum Holocaust noch nicht erreicht. Ich kann aber allerdings nicht vorhersagen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
Der Historiker Jürgen Matthäus. Bis März dieses Jahres war er Leiter der Forschungsabteilung am United States Holocaust Memorial Museum in Washington. Gerade war Jürgen Matthäus auf Lesereise mit seinem neuen Buch »Gerahmte Gewalt«, Fotoalben von Deutschen im Osteinsatz und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, erschienen im Metropol Verlag. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.